die meisten von uns haben, ich sage mal, 18 davon gleich vergessen. Was in diesem Satz stand, meine ich. Denn auf diese Frage, wer ist für mich Jesus Christus, brauchen wir eine Antwort, die in uns hineinkommt, vielleicht wie ein Bild, vielleicht wie ein Gefühl, eine Empfindung. Man könnte sich helfen mit der Frage, wie würdest du Jesus Christus beschreiben für dich? Was fällt dir als erstes ein? Wollt ihr antworten? Bitte. Vertrauensperson. Freund. Erlöser, Erretter. Befreier. Liebe, Gottes Sohn. Ein Fels in der Brandung. Auf was? Tröster. Tür zum Himmel. Wiederhersteller. Arzt. Ja. Okay. Könnte viel kommen, wenn wir heute so insgesamt irgendwo in der Schule oder im Fernseher gefragt hätten oder wenn so eine Überschrift in der Zeitung stünde, dann würden vielleicht manche sagen, ja, ein Superstar, ein weiser Mann, ein Dichter, was auch immer. Aber die Frage ist an uns persönlich gerichtet. Und auf die Frage eine Antwort zu geben, ist schon unsere Aufgabe. Und zwar jederzeit, auch mitten in der Nacht, wenn wir geweckt werden. Ich habe einen Text, der schon vorher angekündigt wurde, aus dem Matthäus-Evangelium heute mitgebracht. Und zwar ab Vers, aus dem Kapitel 16, ab Vers 13. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun, erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer. Andere sagen Elia und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen kurzen Text. Und wir danken dir vor allem für den Simon Petrus, der so wie aus der Pistole geschossen sofort eine Antwort hatte. Vielleicht waren die anderen ratlos. Herr, wir bitten dich, dass du uns auch hilfst, dass wir eine solche Antwort immer parat haben und dass du uns dieses und überhaupt dein Wort erschließt. Dass die Antwort oder die Antworten auf diese Frage sich in unsere Herzen eintätowieren, einbrennen, auch in unser Gedächtnis. Dass wir das auch körperlich sagen können. Und dass du das so sagen wirst, darauf vertrauen wir und wir danken dir dafür schon im Voraus. Amen. Was meint ihr, wer ich bin? Was meint ihr? Was meinst du? Fragte Jesus seine Jünger. Ich habe schon euch gefragt, deshalb kamen schon einige Antworten. Ich denke, dass Jesus von den Jüngern damals, auch von uns heute, keine theologische Richtigkeit erwartet hat. So im Sinne diesen Satzes von Martin Luther. Den kann man in die Tonne schmeißen, erstmal, auch wenn es im Katechismus steht, wenn wir persönlich gefragt werden. Erwartet von uns Jesus Christus und Gott nicht, dass wir irgendwas zitieren, was wir auswendig gelernt haben, sondern wie wir das meinen. Wie steht es um uns, wenn es um die Antwort auf diese Frage geht? Wenn Jesus mich oder dich fragt, will er nicht unser theologisches Wissen testen? Denn Jesus interessiert es ziemlich wenig, was Martin Luther, was Karl Barth, was Paul Tillich, Hans Küng oder Josef Ratzinger auf diese Frage antworten. Nur eine Frage. Wer ist Jesus für dich? Wer bin ich für dich? Und wir können hier weiterkommen, wenn wir in der Bibel lesen. Da finden wir auch die Antworten, die vorher schon gegeben wurden. Die Bibel stellt uns Jesus selber vor. Und ich habe heute 4 Feststellungen herausgesucht. Wer ist Jesus für mich, für dich, für uns? Jesus als der dienende Herr, als der Herr der großen Freude, als der barmherzige Herr und der gekreuzigte Herr. Zuerst Jesus, der dienende Herr. Das sagt die Bibel uns. Das wird so beschrieben. Das wurde heute schon angedeutet. Und das ist auch eine Möglichkeit, Jesus besser kennenzulernen, wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir verschiedene Geschichten lesen. Und die Geschichten der Bibel, viele von denen sind Gleichnisse, viele sind so bildhaft erzählt, dass sie bei uns wirklich hängen bleiben. Nicht so wie der Satz von Martin Luther. Ich kann nicht sagen, nichts gegen Martin Luther, ich habe ganze Menge gegen ihn, aber ich auch ganze Menge für ihn und für das, was er getan hat. Aber Jesus und die Bilder, die er von sich selber gegeben hat, sind hier wichtiger. Deshalb lest immer wieder die Evangelien, damit sich das einprägt in unser Herzen, in unsere Gedanken. Jesus ist Menschen begegnet. Und die Begegnungen Jesu mit den Menschen hat ihr Leben verändert. Und das hat sich eingeprägt durch diese Veränderung. Alles, was uns verändert, prägt uns. Und wir vergessen bestimmte Stationen unseres Lebens, bestimmte Begegnungen, bestimmte Erlebnisse nicht mehr. Ein Beispiel aus der Bibel. Die Jünger haben sich mit Jesus zum Passamal, zum Sederabend getroffen. Das haben wir letzten Mittwoch auch mit der Gruppe um die Bibelstunde herum gemacht. Und nach der christlichen Sitte und Gewohnheit war das so, dass der Gastgeber den anwesenden, den kommenden Gästen oder die da waren, dass er ihnen die Füße gewaschen hat. Nicht den Kopf. Das ist der Unterschied zu uns heute. Und das war aber damals in diesem staubigen Morgenland eine gute Sitte. Die Jünger kamen zusammen und sie stellten sich alle gleich die Frage, wer ist denn heute dran? Wer wird uns die Füße waschen? Denn sie waren bei keinem zu Hause, das war ein gemieteter Raum sozusagen. Und wer wäscht mir heute die Füße? Ich kann mir das gut vorstellen, die haben sich angeguckt, vielleicht er, ist der heute dran? Keiner hat aber an sich selber gedacht. Und da sich keiner gemeldet hat, gab es bestimmt eine peinliche Stille. Auf einmal steht Jesus auf, nimmt eine Schüssel, bindet sich eine Schürze um, kniet sich nacheinander vor den Jüngern und wäscht einem nach dem anderen die Füße. Muss man sich vorstellen, Jesus, ihr Meister, sie hätten mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, sagte er zu ihnen, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus macht sich zum Diener, ganz bewusst, mit einer bestimmten Absicht. Wer ist Jesus? Er ist der, der dient. Nicht nur bei dieser Geschichte, sondern grundsätzlich das ganze Leben, öffentliche Leben Jesu, war vom Dienst an Menschen geprägt. Und er hat da keine besondere Gruppe gehabt, der nur gedient hätte. Da kamen Menschen aus ganz verschiedenen sozialen Gruppen. Jesus dient. Und wir merken, wie er ganz andere Werte setzt, andere Maßstäbe. Wir merken, dass uns ganz andere Dinge wichtig werden, wenn wir von Jesus als dem Dienenden lesen und überhaupt von Jesus lesen. Wie sehr verändert sich unser Leben, wenn der Wunsch zu dienen größer wird als der Wunsch zu herrschen. Das verändert unser Leben sehr. Dann haben wir auf einmal die Macho-Hose nicht mehr an. Da auf einmal werden wir demütig, schätzen wie andere Menschen wert. Und ich finde, unsere Lage entspannt sich sichtlich. Wir müssen nicht mehr herrschen. Wir erwarten das von uns selbst nicht. Und wir denken nicht mehr so, dass andere von uns das erwarten, dass wir herrschen. Alles wird plötzlich nicht mehr so anstrengend. Wir können auf einmal besser schlafen. Wir stehen nicht mehr unter dem Druck der Tyrannei, immer und überall mitmischen, mitreden zu müssen oder zu wollen. Wir entscheiden uns für ein Leben nach dem Vorbild Jesu, und das ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und eine solche Freiheit der Kinder Gottes im Dienst wünsche ich mir und uns allen. Jesus als der dienende Herr. Der ist aber auch der Herr der großen Freude. Ich kenne das nicht nur aus dem Buch und Film von Umberto Eco, Der Name der Rose. Das haben durch die Jahrhunderte hindurch viele Christen gesagt, und das hört man heute noch. Und es wird Folgendes dabei behauptet: Es steht nirgendwo in der Bibel, dass Jesus einmal gelacht hätte. Das stimmt. Steht nirgendwo in der Bibel so ausgesprochen, dass Jesus hat sich hingesetzt, hat so herzlich gelacht. Das steht nirgendwo in der Bibel. Aber die Schlussfolgerung aus dieser Beobachtung sollte für uns Christen nicht so sein, wie für manche, die sagen, die Nachfolge ist eine ernste und manchmal eine sehr mühsame und leidvolle Angelegenheit. Deshalb müssen wir diesen Ernst immer nach außen zeigen. Lachen ist nicht angebracht. Lachen passt nicht zu einem Christen. Das wird heute auch gesagt. Ich kann dazu nur sagen, es ist ein Argumentum e silencio. Ein Argument aus dem Schweigen der Bibel. Es ist eine Schlussfolgerung, die sich durch das Nicht-Erwähnen für den Betrachter ergibt. Aber das kann zu falschen Schlüssen führen. Denn dadurch, dass etwas nicht erwähnt wird, bedeutet es noch lange nicht, dass es nicht existiert, dass es nicht gegeben hat. Es gibt viele Gründe in der Bibel, um feststellen zu können, Jesus hat keine Probleme mit der Freude. Überhaupt nicht. Das Porträt, das uns die Evangelien von Jesus zeichnen, ist das eines Mannes mit bemerkenswerte Fröhlichkeit. Beweise? Gerne. Jesus schätzt das Leben und er schätzt Menschen, die Gesunden, die Kranken, die Bescheuerten, die Schlauen und die weniger Schlauen. Auf jeden Fall, er lässt keine Feier aus, wo er eingeladen wird. Er lässt sich sogar selber ein, oder er lädt sich selber ein zu manchen Leuten. Und er isst und feiert mit ihnen. Irgendwo ist er ständig unterwegs. Und immer wieder lesen wir, er hat gegessen dort. Er war bei einer Hochzeit und als es an dem Wein fehlte und offensichtlich an der Fröhlichkeit, hat er Wasser zu Wein gemacht. Das finde ich immer wieder nett. Das hat manche Christen schon geärgert. Aber okay, das ist ihr Problem, nicht meins. Manche haben große Probleme, solche Texte auszulegen. Deshalb werden die Texte ausgelassen. Also Jesus löst bei anderen alles andere als Trübsal und Traurigkeit aus, sondern Fröhlichkeit und Freude. Denkt mal drüber nach, was die Jünger erlebt haben mit ihrem Herrn, als er sich auf die Sünde und die Ausgestoßen aus der Gesellschaft eingelassen hat. Kein Mensch wollte mit ihnen reden, geschweige denn, sich zu denen zu setzen. Und Jesus ist extra zu ihnen gegangen und hat sogar gesagt, nicht die Kranken brauchen einen Arzt, sondern die Gesunden. Und nicht die Gesunden, sondern die Kranken. Sehr gut, Mensch. Ich bin zu schnell in meinen Gedanken. Mensch, habe heute die Muttermilch vergessen. Okay, wer nicht weiß, worum es geht, letzte Predigt einfach einmal hören. Ja, auf jeden Fall, Jesus zeichnet aus, dass er Menschen angenommen und wertgeschätzt hat. Menschen aus ganz verschiedenen Ecken. Er nahm ihnen ihre Angst. Er nahm ihnen Minderwertigkeitskomplexe weg oder sogar Gebrechen und Krankheiten. Menschen in seiner Nähe wurden heil. Menschen in seiner Nähe haben einen neuen Sinn gefunden, Freude am Leben. Und das zeichnet sich und zieht sich durch das ganze Neue Testament durch. Nicht nur die Kinder haben sich an Jesus gefreut, auch die Erwachsenen. Und im Neuen Testament lesen wir, wie in dem Philippusbrief im folgenden Abschnitt: freut euch im Herrn, abermals sage ich euch, freut euch. Offensichtlich mussten schon damals Christen aufgefordert werden, sich zu freuen. Nach dem Motto: hallo, freut euch. Nicht nur so betrübt sitzen, freut euch. Und das sollen auch wir tun. Wir haben allen Grund dazu. Warum? Weil Jesus Christus der Herr der Freude ist. Weil er in unser Leben hineingetreten ist. Weil er unser Leben verändert hat oder verändern will, wenn das noch nicht der Fall ist. Und das hoffe ich für mich und für uns alle, dass diese Freude, die Jesus bringt, in unseren Herzen, in unserer Persönlichkeit verankert ist. Er ist der Herr der Freude. Hat jemand von euch schon von C.S. Lewis gehört? Ja, sehr gut. Das ist ein Schriftsteller, ein Dichter, ich würde sagen, ein Philosoph, ein bisschen zumindest. Und er hat eine Biografie geschrieben, dieser Denker, mit der Überschrift „Überrascht von Freude“. Er ist Christ geworden, dieser Lewis, und weil ihn das so ergriffen hat, weil Jesus ihn so ergriffen hat und sein Leben verändert hat, hat sich auf einmal gefreut. Und das hat ihn überrascht. Überrascht von Freude. Jesus hat ihn heimgesucht mit Freude. Kann man das so sagen? Klingt ein bisschen schräg. Aber okay. Auf jeden Fall, er hat Freude bekommen durch Jesus. Seine Bekehrung war für ihn der Moment, wo er so überrascht wurde von dem Evangelium, dass Freude nach außen kam und sein Leben ab da bestimmt hat. Denn Jesus ist der Herr der Freude. Und ich finde das einmalig und es ist auch überwältigend. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr so richtig zum ersten Mal oder zum zweiten oder zum fünften von Jesus ergriffen wurdet, da auf einmal hat sich vieles gelöst. Die Verkrampfung, Steifheit, Traurigkeit vielleicht. Und auf einmal hatte man wieder Freude oder zum ersten Mal gespürt. Und das finde ich so schön. Deshalb heißt das Evangelium, welche Botschaft? Frohe Botschaft, ganz genau. Frohe Botschaft, die gute Nachricht. Allerdings muss ich dazu sagen, es gibt Zeiten in unserem Leben, da vergeht uns sogar das Lachen. Da ist uns überhaupt nicht nach Lachen. Aber Lachen und Freude ist nicht das Gleiche. Okay? Nicht jeder, der lacht, freut sich. Ich behaupte, und das sagt auch die Bibel, man kann sich freuen, auch wenn es einem schlecht geht. Das ist ein Geheimnis, aber das geht. Ihr kennt das wunderschöne Lied, das geschrieben wurde 1598 von Cyriakus Schneegas. Den braucht ihr nicht zu kennen. Er war schon lange tot, als ihr geboren wurdet. Und das Lied hat: In dir ist Freude, in allem Leide. Die Älteren von uns kennen das Lied noch. Die Jüngeren werden es heute lernen. Die Melodie von diesem Lied ist sehr schön. Man könnte sagen, man würde heute die Melodie von einem Hit nehmen, also einem richtig angesagten Lied für die Jüngeren unter uns, und dazu einen frommen Text schreiben. So hat man damals gemacht. 7 Jahre vorher hat gewisser Giovanni Gastoldi, ein Italiener, ein fröhliches Liebeslied geschrieben. Und zu dieser Melodie hat dieser Cyriakus Schneegas den Text gedichtet In dir ist Freude, in allem Leide, o du treue Jesu Christ. Warum? Warum hat er das gemacht? Weil dieser Mann Folgendes verstanden hat. Auch in der Not unseres Lebens ist uns Christus nah. Vielleicht ist uns das nicht bewusst. Und wenn es uns bewusst wird, das schenkt uns eine Freude, die mehr ist als Lachen. Ich habe es versprochen, deshalb singen wir dieses Lied. Vielleicht lernen wir, das gilt für diejenigen, die es noch nicht kennen. Ciriacus Schneegas und Giovanni Gastoldi. Jesus, der Herr der Freude. Aber Jesus ist auch der barmherzige Herr. Das wurde auch gesagt, als ich am Anfang gefragt habe, wer ist Jesus für dich? Jesus als der barmherzige Herr. Beispiele dafür? Gibt es viele? Zwei. Vielleicht kann jemand zurufen. Die Ehebrecherin, genau. Noch eins? Also, in den Evangelien lesen, ja? Und nächstes Mal frage ich wieder. Also, wir haben die Ehebrecherin, und zwar, die Geschichte werde ich nicht erzählen. Aber man hat eines Tages eine Frau zu Jesus gebracht, die dabei ertappt wurde, beim Ehebruch. Wir wissen nicht genau diese Geschichte, wie sich das abgespielt hat. Verwunderlich ist nur, dass man den Mann nicht mitgeschleppt hat. Aber damals hat man das so nicht getan. Die Frau war an allem schuld. Ah, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber okay, heute ist es umgekehrt. Auf jeden Fall haben die rechtschaffenen Männer diese Frau zu Jesus geschleppt und sie wollten von ihnen eine Bestätigung dafür, dass sie mit ruhigem Gewissen töten dürfen, denn dafür war nämlich eine solche Strafe damals vorgesehen. Sie wollten sie nach Brauch und Gesetz steinigen. Steine haben sie sich schon ausgesucht. Die haben sich schon vielleicht geworfen, gedacht, ist es zu schwer, zu leicht, vielleicht hole ich mir einen anderen. Auf jeden Fall, es war beschlossene Sache. Und als Jesus die Männer erblickt hat, ein paar Worte zu ihnen gesagt und dann in den Sand was geschrieben hat, auf einmal ließen sie alle ihre Steine fallen. Und? Genau, Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, der wirft zuerst den Stein. Und die waren auf einmal weg. Die waren beschämt. Die haben nichts mehr zu sagen. Auf einmal war das Gesetz und die Strafe, die vorbestimmt war, nicht mehr wichtig. Und was sagte Jesus zu dieser Frau? Wo sind sie nun? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Jesus, der barmherzige Herr. Es wäre eine interessante Aufgabe jetzt zu fragen, wie kann man das auf heute, in die heutige Zeit übertragen? Die Barmherzigkeit Jesu in vergleichbaren Situationen heute. Aber eins dürfen wir wissen, er wäre auch heute barmherzig. Oder ein anderes Beispiel von dem Zachäus. Ihr wisst das, jemand, mit dem keiner was zu tun hatte. Er hatte nämlich ein Spielcasino in der Stadt gehabt, 5 Bordells oder was auch immer. Nein, der war es nicht, aber das könnte so eine sein heute. Er war nämlich ein Steuerbeamter, also im Finanzamt gearbeitet. Nein, er hatte das auch nicht, aber Steuer hatte für die Römer, für die Steuer hat er gesorgt und man hat ihn nicht gemocht. Gemocht ist zu wenig gesagt, man hat ihn gehasst. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben. Er hat von Jesus gehört, wollte auch in mein Sehen, vielleicht sogar sprechen, hat sich auf einem Baum versteckt und beobachtet das Ganze und Jesus kam gerade vorbei und auf einmal Zachäus, komm runter. Ich möchte heute bei dir zu Gast sein. Und da fiel er runter wie ein reifer Apfel, nahm Jesus mit nach Hause und zum großen Entsetzen alle Schriftgelehrten und Pharisäer war Jesus zu Gast, hat mit diesem Mann gesprochen. Es war ihm nicht zu schade, zu dem nach Hause zu gehen und mit ihm am Tisch zu sitzen. Und als Jesus das Haus verlassen hat, waren alle Kritiker verstummt. Keiner hatte mehr was zu sagen gehabt. Die waren alle baff. Jeder konnte zu Jesus kommen. Jesus wog immer das Gute gegen das Böse. Sünder waren ihm stets willkommen. Die hat er nicht gleich abgeschrieben. Jeder konnte zu Jesus kommen, so wie er war. Aber wenn jemand zu ihm kam, ging verändert weg. Und das ist das Faszinierende und das ist das Wunderbare an Jesus am Evangelium. Ich habe mir gedacht, wie sehr hätten sich unsere christlichen Gemeinden verändert, wenn wir statt Kleinigkeit und Gesetzlichkeit ein viel größeres Maß an Barmherzigkeit, Gottvertrauen in unserem Miteinander hätten und das zum Ausdruck gebracht hätten. Wenn wir uns weniger auf die Richtigkeiten prüfen würden und uns die Bibelworte um die Ohren hauen würden und stattdessen miteinander freundlich, liebevoll sprechen und umgehen würden. Ein größeres Maß an Barmherzigkeit. Wenn Wertschätzung und Liebe in den Gemeinden herrschen würden. James McKee schreibt, da wir Menschen auf die göttliche Gnade ausschlagen, werden wir unser Leben nur dann als gütiges Geschenk annehmen können, wenn wir Liebe und Wertschätzung von anderen erfahren. Wir können unsere Welt nur als von Gott geliebt und geschätzt empfinden, wenn wir uns von anderen geschätzt und geliebt fühlen. Ende des Zitats. Das hilft uns, auch Gottes Liebe und Wertschätzung zu empfinden, wenn wir das auch von anderen mal erfahren. Das ist nicht verboten für Christen. Das wird sogar empfohlen. Das heißt, meine Lieben, wir sind füreinander verantwortlich, dass wir uns dieser Wertschätzung nicht schuldig bleiben. Und an jedem gibt es etwas zu wertschätzen. An jedem und an jede. Vielleicht ist es wieder dran, dass du einem Menschen sagst, wie wichtig er oder sie für dich ist. Vielleicht deinem Mann, deine Frau. Schön, dass es die gibt. Wenn ich mich heute noch einmal entscheiden würde, aber nur wenn es stimmt, wenn ich mich heute noch einmal entscheiden müsste, würde ich dich wieder heiraten. Es ist schön, wenn einer das sagen kann. Oder ich danke dir für deine Freundschaft. Danke für deine Hilfe. Du hast das wunderbar gemacht. Wertschätzung. Vielleicht müssen wieder Männer und Frauen miteinander etwas anders reden. Oder das ist nämlich nicht selbstverständlich in den Ehen. Oder aber die Kinder mit ihren Eltern und die Eltern mit ihren Kindern. Du, Papa, du, Mama, danke, ich hab dich lieb. Ihr wisst nicht, wie gut das tut, von eigenem Kind zu hören. Und umgekehrt, ihr wisst nicht, wie gut das unseren Eltern tut, wenn wir ihnen das sagen. Auch da müssen wir die ganzen Macken und alle Sachen, die zwischen uns stehen, einfach zur Seite schieben einmal und das sagen. Trotz allem, ich habe dich gerne oder ich habe dich lieb, ich liebe dich. So kennt das die Bibel. Jesus, der barmherzige Herr. Und zum Schluss Jesus, der gekreuzigte Herr. Und damit nähern wir uns unserer Abendmahlsfeier. Denn beim Abendmahl kommen all diese Aspekte irgendwie zum Tragen. Jesus als der dienende Herr, Jesus der Herr der Freude und Jesus der barmherzige Herr, der gekreuzigte. Eine Mutter oder Vater kniet sich hin, breitet die Arme aus und ruft zu ihrem Kind: Wer kommt denn jetzt in meine Arme? Und was macht das Kind? Es rennt und schmeißt sich in die Arme und die Arme werden geschlossen und ist eine große Freude angesagt. Ja? Kennt ihr das? Ich habe das als Kind erlebt und ich habe das bei meinen eigenen Kindern erlebt. Ist das eine wunderbare Geschichte? Oder die Frage, meine Eltern haben mich damit total geärgert. Sag mal, wie lieb hast du mich? Oder mein Vater noch schlimmer, sagte, wem hast du lieber, mich oder die Mutter? Das war eine gemeine Frage. Ich dachte manchmal, Mensch, also, und ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Die Mutter stand daneben, ja? Und er hat das immer wieder gefragt. Also, ganz schlimme Finger. Aber okay, der ist schon beim Herrn. Ich glaube, der hat ein paar Sätze gehört, ja? Auf jeden Fall. Sag mal, wie lieb hast du mich? Und das Kind öffnet die Arme. So lieb, also von da bis da. Kennt ihr das? Ja. Gut, man kann es auch einem Kind so erzählen. Also, man kann nicht weiter, man kann nicht mehr lieben. Also, so lieb. Wunderbare Geschichten. Ich kann mir auch vorstellen, dass Maria und Josef genauso ihre Arme ausgebreitet haben und gerufen, wer kommt da in meine Arme? Und Jesus kam da angerannt, wurde umarmt und liebkost und so weiter. Und 30 Jahre später am Kreuz, wie sehr hat uns Gott liebt? So hat er seine Arme ausgestreckt. So sehr, mehr geht's nicht. So sehr hat uns Gott geliebt. Und das ganze Universum. Uns persönlich, aber alle Menschen. So sehr habe ich dich lieb. Und deshalb bin ich Jesus für uns alle, der gekreuzigte Herr, der den ganzen Ausmaß der Liebe Gottes zu uns gezeigt hat. Im 1. Korintherbrief lesen wir an einer Stelle, denn ich hatte mich vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und liebe Geschwister, es ist so und es sollte so bleiben, dass in dieser Gemeinde die Verkündigung von Jesu Kreuz den höchsten Wert hat. Jesu Kreuz und damit verbundene Auferstehung Jesu sollen in der Mitte stehen. Alles andere ist nur Beiwerk. Die das zu führen und es ein bisschen erklären. Jesus kennen bedeutet Nachfolge unter dem Kreuz. Und am Kreuz entscheidet sich alles. Entscheidet sich unser Leben und das Leben anderer Menschen. Daran werden wir erinnert, gerade beim Abendmahl. Wie sehr uns Gott lieb hat. Ohne Jesus, ohne den Tod am Kreuz und ohne die Auferstehung würden wir den himmlischen Vater nicht kennenlernen. Nur dadurch lernen wir ihn kennen. Jesus hat doch im Matthäus-Evangelium gesagt, mein Vater hat mich Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Das heißt, Jesus kennen bedeutet den Vater kennen. Und Jesus, der den Vater kennt, lädt uns alle ein und sagt zu uns, komm alle zu mir, alle, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Wer ist Jesus Christus für mich? Wir lernen aus der Bibel, dass Jesus der Dienende, dass er der Herr der großen Freude ist, der barmherzige Herr und der Gekreuzigte. Nun werden wir kurze Zeit still, machen die Augen zu und stellen uns die Frage, alle Fragen. Jesus fragt mich, fragt dich, hast du mich lieb? Er wartet auf deine, auf meine Antwort. Amen. Je nachdem, egal eigentlich, wie wir das, die Frage beantwortet haben, aber wenn wir sie mit Ja beantwortet haben, dann sagt Jesus zu uns auch, ich habe dich auch lieb, ich habe dich schon immer geliebt, ich habe dich zuerst geliebt. Wenn wir das nächste Lied singen, dann ist es eine Einladung dazu, um das noch einmal vielleicht Revue passieren zu lassen. Wer ist Jesus in meinem Leben? Und sich zu vergegenwärtigen, ich kann zu ihm kommen, immer, so wie ich bin. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.